Willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Yilmaz Gülüm. In diesem Format wollen wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick geben, wie wir hier im Report arbeiten. Also etwa, wie eine Geschichte entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es vielleicht sonst noch Interessantes aus der Redaktion zu erzählen gibt. Dieses Format versteht sich auch als journalistisches Projekt, das wir gerne gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Also würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen, Kritik und Nachfragen schicken unter unserer E-Mail-Adresse report@orf.at. Wir nehmen diese Folge aufgrund der Pandemie aktuell nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum auf, leider, sondern wir sitzen im Homeoffice durch ein Aufnahmeprogramm verbunden. Falls Sie sich fragen, warum der Ton vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und heute begrüße ich in umgekehrter Rolle meine Kollegin Julia Ortner. Hallo Julia.
Hallo Yilmaz.
Wir wechseln uns beim Hosten des Podcasts ab und eigentlich hättest du diese Woche Pause gehabt. Aber ich habe dich dann trotzdem wieder eingeladen, weil ich das Thema, an dem du diese Woche arbeitest, extrem spannend finde, nämlich Arbeitslosigkeit und was Arbeitslosigkeit mit den Betroffenen mitunter auch macht. Kannst du kurz erzählen, was da dein Zugang ist und wo du deine Schwerpunkte diese Woche setzt?
Ja, also die Überlegung für diese Geschichte war von den Fakten, die kennen wir ja alle. Wir haben natürlich seit Beginn der Pandemie sehr hohe Arbeitslosenzahlen, nicht nur in Österreich, in vielen Ländern der Welt. Wir haben jetzt in Österreich zum Beispiel im März waren es 458.000 Menschen ohne Job. Das ist ein hohes Niveau, allerdings schon weniger als vor einem Jahr, sozusagen mitten in der ersten Hochphase der Pandemie. Wir haben aber andererseits, und das ist, glaube ich, ein sozusagen bedenklicherer Wert, 190.000 Menschen, die langzeitarbeitslos sind, also die länger, das heißt länger als 12 Monate ohne Job sind, 150.000, die beim AMS gemeldet sind und 40.000 in Schulungen. Und diese Werte zusätzlich noch, müssen wir daran denken, wir haben ja auch genug Menschen noch, die in Kurzarbeit sind, Betriebe, die das noch in Anspruch nehmen. Das heißt, wir sind in einer Gesellschaft, in der Arbeit etwas überhaupt nicht Selbstverständliches mehr ist, die Möglichkeit zu arbeiten. Und da war meine Idee eben auch die Geschichte irgendwie so zu nennen, Land ohne Arbeit, etwas zugespitzt, und zu schauen, was eigentlich passiert, was mit einer Gesellschaft passiert, in der so viel Unsicherheit ist, wirtschaftliche Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und wie man mit dieser großen Unsicherheit umgehen kann, also aus sozialpolitischer, wirtschaftlicher oder psychologischer Perspektive.
Und wie natürlich in den meisten unserer Geschichten beim Report gibt es Betroffene. Und da hast du mir im Vorfeld erzählt, dass du bei dieser speziellen Geschichte Probleme hattest, weil dir immer wieder Leute abgesprungen sind. Kannst du da vielleicht kurz erzählen, also wie kommst du überhaupt zu den Betroffenen? Wie findest du die? Wie gehst du das an? Und warum war das so, dass in diesem Fall dir die Leute abgesagt haben?
Bei Themen wie diesen, wo es eben um sensible, heikle, oftmals eben auch sozialpolitische Themen geht, haben wir natürlich Ansprechpartnerinnen, die wir kennen aus unserer Arbeit. Also das sind, Hilfsorganisationen, soziale Organisationen, Caritas, Diakonie, andere NGOs. Es sind Institutionen wie das AMS und Institutionen, die sich eben mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Also gibt es ein breites Feld und bei denen rufen wir eben an und versuchen über diese Kontakte Menschen eben zu finden, die bereit wären, zu einem Thema zu sprechen, um das sozusagen zu veranschaulichen. Das ist der übliche Weg, den habe ich auch diesmal gewählt. Zusätzlich natürlich hört man sich im Bekanntenkreis um oder bei anderen Leuten. Man kommt ja, wie du ja auch weißt, manchmal durch Zufälle auf gute Geschichten oder auf gute Gesprächspartner. Das passiert auch. Aber in diesem Fall habe ich sozusagen auf allen Wegen probiert, mit allen Organisationen, hatte dafür auch einen längeren Vorlauf und hatte dann schon einige Leute, die durchaus bereit waren, vor der Kamera von ihrer Situation zu erzählen. Also entweder waren das Leute, die arbeitslos sind, seit der Pandemie oder eben Leute, die in Kurzarbeit sind und damit sich auch schwer tun, eben auch aufgrund der finanziellen Einbußen, die man ja auch da hat, auch wenn es nicht so hohe sind. Und es war, ich denke, Ich habe das dann auch mit den Sozialexpertinnen besprochen. Der Punkt, warum es diesmal so schwer war, dass Leute zusagen, dann nach mehreren Gesprächen wieder absagen und quasi sich hin und her entscheiden, ist, glaube ich, nicht nur diese tiefe Scham, die wir oft erleben, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, das auch noch vor einer Kamera und vor Publikum öffentlich zu erzählen. Gerade auch beim Thema Arbeitslosigkeit ist das ein großes Thema, sondern es ist, glaube ich und glauben eben die Expertinnen, auch mit denen ich gesprochen habe, so eine große Pandemie-Müdigkeit. Die Leute, viele Leute sind erschöpft, viele Leute haben keine Energie mehr. Und wenn ich erschöpft bin und keine Energie mehr habe, dann habe ich auch kein großes Animo, dann tatsächlich ein Interview zu geben über meine Situation. Und dann überlegt man sich, möchte vielleicht gerne auch etwas sagen und zieht dann zurück. Ich kann das menschlich total gut verstehen, aber auch die Expertinnen haben eben zu mir gesagt, sowas haben sie ganz selten erlebt, bisher so eine schwierige Suche bei einer Geschichte, wie wir sie jetzt hatten. Und was noch interessant ist vielleicht auch, dass man feststellen kann, dass Menschen, die, also vor allem schwierig ist jetzt mit Menschen zu sprechen, die in der Pandemie arbeitslos wurden, also für die das eine neue Erfahrung ist, Menschen, die schon lange oder sehr lange teilweise arbeitslos sind oder schon im Notstandshilfe sind und schon sehr lange kämpfen, die sind grundsätzlich sozusagen viel offener, über ihre Problematik zu reden, weil sie damit schon umgehen können. Aber dieses, ich bin in der Pandemie da hineingeraten, macht es offensichtlich vielen sehr schwer. Ich verstehe es eigentlich auch sehr gut.
Kann ich absolut gut nachvollziehen. Es deckt sich auch mit einer Erfahrung von einer Geschichte von mir, die ich vor kurzem über Privatkonkurse gemacht habe, also ein verwandtes Thema zumindest. Und da habe ich über einen Verein eine Frau vermittelt bekommen, die unmittelbar vor der Konkurseröffnung steht, weil sie sich in einem Pflegschaftsverfahren befindet mit dem Vater ihres Kindes. Also auch eine zutiefst persönliche und sehr verstrickte Geschichte. Und sie hat eigentlich eingewilligt, über ihre Situation zu erzählen unter größtmöglicher Anonymität. Also natürlich kein Gesicht, verstellte Stimme, aber sie wollte auch ihre Kleidung nicht und so am besten nur ihren Schatten zu sehen, weil sie sich sozusagen nicht noch angreifbarer machen wollte. Absolut verständlich. Das haben wir auch alles quasi organisiert und zugesagt. Und trotzdem hat sie dann, abgesagt, ähnlich wie das jetzt dir passiert ist, einfach weil ihr das zu viel geworden ist, zusätzlich zu allem anderen, womit sie sich sozusagen herumschlagen muss, dann auch noch dieser Gefahr auszusetzen zu fühlen, was, wenn das negative Konsequenzen für mich hat und überhaupt sich jetzt damit zu befassen, was heißt das jetzt für mich, wenn da jetzt die Medien kommen. Also da sieht man dann schon sehr klar, unter welchem großen Stress diese Menschen stehen und in was für einer schwierigen Lebensphase sie sich gerade befinden. Und ja, also ich denke mal, das wirst du auch so erleben, man braucht natürlich eine gewisse Sensibilität, wenn man solche Interviews macht, wenn man solche Geschichten macht. Ich zum Beispiel achte dann auch darauf, dass ich mit Betroffenen ganz genau bespreche, genauer als sonst, was sie jetzt von diesem Beitrag erwarten können und was auch auf der anderen Seite nicht. Also manchmal auch ganz selbstverständliche Dinge, ja, dass wir nur einen Teil des Interviews verwenden können und gar nicht wegen der Kürze unserer Geschichten, obwohl wir vergleichsweise eh viel Zeit haben, aber trotzdem nur einen Teil abbilden können. Wie machst du das? Worauf achtest du im Umgang mit Betroffenen?
Ja, ich glaube, da sind wir uns ja auch von dem, wie wir uns kennen und wenn wir uns über unsere Arbeit unterhalten, glaube ich, denken wir da sehr ähnlich. Ich finde eben einen sensiblen und respektvollen Umgang grundsätzlich im Umgang mit anderen Menschen auch bei der Arbeit wichtig, aber ganz speziell eben, wenn es Leute sind, die eben keine Profis sind, keine Politiker, keine Politikerinnen. Und auch da muss ich sagen, habe ich schon eine andere Art, so wie du es jetzt auch beschrieben hast von dir, deine Art, mit Leuten umzugehen, zu reden, weil sie eben keine öffentliche Rolle haben. Und da ist es mir auch sehr wichtig, eben auch Ängste zu nehmen. Es ist ja im Vorfeld, du hast das eben auch gesagt, sind ja auch viele Ängste und Sorgen da und wirklich darüber zu sprechen, dass man achtsam mit Dingen umgeht, sensible Punkte eben auch sensibel behandelt. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man das vorher gut aufklärt, dass es dann eigentlich nicht zu Missverständnissen und Problemen kommt. Wenn man im Vorfeld, im Vorgespräch, finde ich, merkt, dass es Punkte gibt, die nicht lösbar sind und die, wo man vielleicht eine Situation von einem Menschen noch massiv verschlimmern würde oder noch irgendetwas befeuert, dann wäre ich auch eher auf der Bremse, dass ich dann sage, gewisse Dinge vielleicht nicht mit diesem Menschen zu besprechen oder eben eine andere Person zu suchen für diesen Part. Und ich glaube, so kann man das in der Regel ganz, ganz gut lösen mit einem sensiblen Umgang und dass man einfach sagt, ja, es, also mir hat auch in dieser Recherche, ich habe dann Gott sei Dank auch Menschen gefunden, wie man in der Geschichte sehen wird, die mit mir gesprochen haben über ihre Situation. Und da war es dann auch so, quasi so, ja, also sie reden ja mit mir, hat ein Mann, ein Vater von drei Kindern, mit dem ich eben gesprochen habe, der hat dann eben gesagt, ja, sie reden ja quasi mit mir dann eh nicht so wie mit einem Politiker, das ist ja sehr angenehm, dieses Gespräch. Habe ich gesagt, ja, das ist ja jetzt auch nicht meine Rolle. Ich bin ja froh und habe großen Respekt und Wertschätzung, dass Sie bereit sind, über dieses Thema zu sprechen, das so viele Leute betrifft und dass Sie dem Thema eine Stimme geben.
Ja, absolut. Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Deine Geschichte gibt es dann wie gewohnt am Dienstag ab 21.05 Uhr im ORF-Report zu sehen.
Merci.
Und jetzt noch eine kurze Erklärung für aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Letzte Woche wurde an dieser Stelle ja eine Geschichte von Nicole Campbell über 10 Jahre Bürgerkrieg in Syrien besprochen und dass es zum Beispiel in Dänemark teilweise schon Überlegungen gibt, Menschen nach Syrien abzuschieben, was viele Expertinnen und Experten sehr kritisch sehen. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Beitrag dazu.
Man kann niemanden in die Folter abschieben. Und man kann auch nicht abschieben in einen Staat, zu dem man keine diplomatischen Beziehungen hält. Assad-Regime ist ein Unrechtsregime.
Der Beitrag war dann aber doch nicht wie angekündigt in unserer Sendung zu sehen. Und der Grund dafür ist ganz einfach, Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist zurückgetreten, am Dienstag also an unserem Sendungstag. Das kommt immer wieder mal vor, dass ein so wichtiges innenpolitisches Ereignis passiert, dass man am Tag der Sendung nochmal alles umstellen und alles ganz anders machen muss. Im konkreten Fall war es dann so, dass wir uns eigentlich schon ab Freitag mit diesem Szenario beschäftigt haben, was tun wir wenn? Da wussten wir es natürlich auch noch nicht fix, aber aufgrund seiner Erkrankung schien es auch nicht ganz unmöglich, dass das auf uns zukommt. Und am Dienstag relativ zeitig in der Früh wussten wir es dann, wie alle Medien auch, als bekannt wurde, dass er eine persönliche Erklärung abgeben wird. Klar, das muss man dann auch in der Sendung berücksichtigen. Ja, gemütlicher läuft die Arbeitswoche natürlich, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Aber ehrlich gesagt, solche extrem aktuellen Entwicklungen, wo man dann quasi als rasender Reporter reagieren muss, das hat schon auch was Reizvolles, also zumindest für mich. Jedenfalls gibt es die Geschichte von Julia Ortner wie gewohnt morgen ab 21.05 Uhr auf ORF2 im ORF-Report zu sehen und die wirklich exzellente Geschichte von Nicole Campbell ist dann für die kommende Woche geplant. Vorausgesetzt natürlich, es tritt nicht schon wieder jemand zurück.
So, das war es von der Reportwerkstatt für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Kritik, Anregungen oder Fragen schicken unter report@orf.at. Manche dieser Fragen wollen wir in den kommenden Folgen hier besprechen. Natürlich freuen wir uns auch über Lob oder wenn Sie den Report-Podcast weiterempfehlen und sich unsere Sendung anschauen. Bis zum nächsten Mal in der Reportwerkstatt.